Sehen. Wir haben uns also die letzten zwei Sonntage mit dem Thema Beten beschäftigt. Einmal mit diesem Gebet des Jabes, das war das ja, was mal eine Zeit lang auch irgendwie ganz in war und so eine ganze Strömung in den Gemeinden war. Und dann letzte Woche mit einem sehr unbekannten Gebet, dem Gebet der Esther, aus dem Alten Testament, und wir haben eben, da könnte man jetzt auch noch sehr, sehr viel zu sagen, mal noch ein Gebet aus den Psalmen, aus dem Gebetbuch der Bibel daneben gelegt. Heute möchte ich mit euch mal ins Neue Testament schauen. Auch da finden wir viele Aussagen zum Gebet. Mit das spannendste Buch im Neuen Testament zum Thema Beten ist für mich das Matthäusevangelium. Und deshalb möchte ich mit euch heute das Gebetsdreieck des Matthäus uns mal anschauen. Ich habe hinten die Bilder noch von der Allianz Gebetswoche gesehen. Vielleicht kann man da mal eine Fortbildung machen, dass man die eigene Schrift besser lesen kann. Ich muss den Dave mal fragen. Also nimmt das nicht als Maßstab. Meine Schrift ist da ein bisschen, aber ein Dreieck kriege ich hin. So, ein Dreieck, und schreibe hier mal, ich sage immer, was es heißen soll, Gebetsdreieck hin. Also das Gebetsdreieck, ich hole mal noch ein paar andere Stifte, der lässt ja schon direkt nach. Das Gebetsdreieck des Matthäus. Und das Matthäusevangelium ist für mich, was das Thema Gebet betrifft, zentral. Nicht nur wegen des Vaterunsers, das werden wir uns heute gar nicht anschauen, sondern weil es viele andere wichtige Aussagen zum Thema Gebet enthält. Und die Frage, die dahinter steht, wie ergibt sich aus diesen unterschiedlichen Stellen, das werden wir gleich sehen, ein Gesamtbild. Und wie versteht Matthäus das Thema Gebet? Und dazu eine erste Stelle. Wir beginnen mit Matthäus 7, 7 bis 11. Dort heißt es: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein bietet? Oder der ihm, wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange bietet? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes denen geben, die ihn bitten? Für unser Gebetsdreieck. Schreibt man nur Matthäus 7 hin. Die Aufforderung zum Bitten, die Zusage, bittet, so wird euch gegeben. Ich würde sagen, ist eine der bekannteren Aussagen zum Thema Gebet bis hin in die Lieder hinein. Es gehört zur Bergpredigt und ist, wie gesagt, so etwas wie eine Ermutigung. Eine Ermutigung verbunden mit Zusagen. Mit Zusagen, wer bittet, dem wird auch gegeben. Und Matthäus oder Jesus geht es dabei um Vertrauen. Also bittet Gott, weil ihr ihm vertrauen könnt, weil ihr euch ihm anvertrauen könnt. Es geht nicht so sehr um Nutzen, also um die Vorstellung, dass Gott so etwas wie ein Gebetsautomat ist. Dass es mir darum geht, da habe ich eine Formel, so kann ich Gott nutzen oder benutzen, um das zu bekommen, was ich will. Also es geht nicht darum zu beten, weil ich einen Nutzen davon habe. Vielmehr sind die Bitten hier Ausdruck, wie gesagt, dieses Vertrauens in Gott. Das wird ja in den nächsten Versen deutlich gemacht. Das wäre also so etwas wie ein erster Schwerpunkt. Matthäus 7, diese Aufforderung, diese Ermutigung zu bitten, verbunden mit den Zusagen, mit diesen Erhörungszusagen. Die zweite Aussage finden wir ein Kapitel vorher. Matthäus 6, und zwar nicht, wie schon gesagt, nicht das Vaterunser selbst, sondern was direkt davor steht. Also wir hätten hier dieses Bittet. Und hören jetzt eine zweite Stelle dazu, auch aus der Bergpredigt, direkt vor dem Vaterunser, Matthäus 6, ab Vers 5. Dort heißt es, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten und dann kommt das Vaterunser. Man könnte diese Aussagen als Gegensätze verstehen. Wir haben hier die Ermutigung, bittet, so wird euch gegeben. Also diese Aufforderung kann man da auch in Klammern rauslesen. Das haben wir an anderen Stellen, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, gibt es ja auch die Aussage. Also hier haben wir eine Ermutigung zum Beten und hier haben wir ja fast schon das Gegenteil, zumindest eine Zurücknahme, macht nicht viele Worte, stellt das nicht zur Schau. Einmal geht es natürlich dabei darum zu sagen, okay, das Gebet ist natürlich nichts, wo man sich vor anderen präsentiert, sondern es geht um Kommunikation mit Gott. Das ist so ein Schwerpunkt dieses Abschnitts. Aber der Abschnitt läuft ja auf die Aussage hinaus, euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Also hätten wir hier, euer Vater weiß. Ja, das B ist ein bisschen, könnte auch ein G sein. Naja. Also hier ein ganz anderer Schwerpunkt. Zumindest in diesem letzten Vers, in dieser Zuspitzung. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Vielleicht so etwas, deshalb dieses Dreieck von auch von seiner Spannung. Oder von einem Raum, den das Matthäus-Evangelium uns öffnet. Was hier gesagt wird, ist, mach nicht so viele Worte, darauf kommt es nicht an. Gott weiß es schon. Oder mit anderen Worten, du kannst ihm nichts Neues erzählen. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, was wir brauchen. Und er sorgt für uns. Das Matthäus-Evangelium vermittelt uns hier ein ganz tolles Bild von Gott. Er sorgt sich schon um uns, weil er weiß, was wir brauchen. Fast schon, oder zu Ende gedacht, unabhängig davon, ob wir beten. Auf jeden Fall kommt es nicht auf meine Worte und die Anzahl meiner Gebete an. Und wie gesagt, zugespitzt, selbst wenn ich nicht bete, weiß Gott, was ich brauche und sorgt für mich. Natürlich empfiehlt das Matthäus-Evangelium nicht, sagt er, deshalb betet nicht mehr, weil was direkt dir nachkommt, ist ja das Vaterunser. Aber was das Gottesbild betrifft, dieses positive Gottesbild, ist das für mich der Höhepunkt des Matthäus-Evangeliums. Und ich finde, es lohnt sich da nochmal im Moment stehen zu bleiben, weil das Gottesbild, glaube ich, für das Gebet ganz entscheidend ist. Und ich habe noch so eine Sache, das steht jetzt nicht im Matthäus-Evangelium im Hinterkopf, so aus meiner Jugendzeit. Es gibt ja die Stelle von der bittenden Witwe, die den Richter nervt und so weiter und immer wieder, weil sie ihr Anliegen vor ihn bringen will. Und irgendwann ist er so genervt, dass er sagt, ach, auch wenn ich das nicht gut finde, aber die hat mich jetzt so lange genervt, ich will meine Ruhe haben, dann gebe ich es ihr. Und komischerweise wurde mir in der Jugend erzählt, dass so Gott ist, dass ich genauso wie die bittende Witwe sein muss. Ich glaube auch, der Witz dieses Abschnitts ist ein anderer. Der ist nämlich, dass wenn schon dieser fiese Richter darauf eingeht, wie viel mehr Gott. Also es wird gesagt, das Gottesbild, Gott ist eben nicht wie dieser Richter, eben nicht, sondern er weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. Und noch eine dritte Stelle. Matthäus 26. Jesus im Garten Gethsemane. Für das Matthäus-Evangelium ist ganz typisch, dass Jesus quasi nicht nur lehrt, wie man beten soll und dann das Vaterunser sagt, sondern dass er es mit seinem Leben auch vorlebt. Also dass man an seinem Leben und der Art und Weise, wie er betet, beten lernen kann. Also er sagt es nicht nur in der Theorie, sondern er lebt es auch vor. In seinem ganzen Leben. Und deshalb als dritten Punkt Jesu Gebet im Garten Gethsemane. Und ich lese, um ein bisschen reinzukommen, Matthäus 26, ab Vers 36. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus bringt hier eine Bitte vor Gott. Und diese Bitte lautet, wenn es irgendwie möglich ist, bitte Gott, vermeide doch meinen Leidensweg. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, erspar es mir. Du hast doch sicherlich auch andere Wege vielleicht. Also hier haben wir eine ehrliche, persönliche Bitte angesichts dessen, was da vielleicht auf ihn zukommt, zu sagen, gibt es nicht auch einen anderen Weg? Könnte sagen, auch wenn sich das vielleicht auch für uns, weil wir wissen, wie es weitergeht und weil der Tod am Kreuz so eine zentrale Bedeutung hat, ist das vielleicht anstößig, aber es scheint ja hier Jesus sein Herzensanliegen gewesen zu sein, zu sagen, wenn es irgendwie geht, Finde einen anderen Weg, der zur Erlösung der Menschen führt. Und wenn Jesus ganz Mensch war, ja, wir sagen immer in den Bekenntnissen, ganz Gott, ganz Mensch, dann ist das ja mehr als verständlich zu sagen, ich will nicht willentlich und mit großer Freude in irgendwie in Leid reingehen. Das ist seine Bitte, die er vor Gott bringt. Und dann kommt aber die Einschränkung, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, der dritte Schwerpunkt ist, den eigenen Willen, so macht es zumindest hier Jesus, das eigene Herzensanliegen, dem Willen Gottes zuzuordnen. Ja, und nicht nur zuzuordnen, in dem Fall ist es ja so, unterzuordnen. Und zu sagen, ich habe mein Herz jetzt ausgeschüttet und bin ehrlich. Und Gott weiß, dass es, wie es mir damit geht, in welcher Not ich bin und wie gern ich es hätte, dass es anders kommt oder so und so kommt. Und dann zu sagen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und er muss dann damit leben, dass seine Bitte, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht, nicht erhört wird, sondern Gott einen anderen Weg hat, der dann für uns aus der Rücksicht natürlich zu unserer Erlösung geführt hat oder zu unserem Heil. Also hier die Aussage, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jetzt haben wir drei Aussagen zum Thema Gebet innerhalb eines biblischen Buches. Und ich finde, daraus entsteht dieses Gebetsdreieck. Es enthält zentrale Aussagen zum Thema Gebet. Und wenn wir jetzt noch ins Vaterunser reinschauen würden, würden wir sehen, dass sich das da auch wieder abbildet. Also dein Wille geschehe zum Beispiel, kommt ja auch wieder im Vaterunser vor, sodass das Vaterunser dem nicht entgegensteht, sondern auch diese Themen aufgreift. Und es macht oder es zeigt uns, was Beten alles sein kann, welche Schwerpunkte es geben kann. Und es zeigt uns unterschiedliche Bereiche. Oben das Bitten, das vertrauensvolle Reden mit Gott. Nennt oben hier, Matthäus 7, dieses Bitten. Das vertrauensvolle Reden mit Gott. Oben das Gottesbild, dass wir an einen gütigen Gott glauben, der weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten und vielleicht sogar ohne, dass wir ihn bitten. Und die Einordnung in das große Ganze, in Gottes Willen, in seine Geschichte mit uns Menschen. Damit haben wir dieses Gebetsdreieck des Matthäus. Man könnte vielleicht auch sagen, jede einzelne dieser drei Punkte, wenn ich nur auf diesen Punkt schaue, hat vielleicht auch seine Gefahren. Und normalerweise ist es ja so, jede Frömmigkeit hat so ihre eigenen Lieblingsbibelstellen. Und dann betont man nur eine von diesen drei Seiten. Und ich finde, wie gesagt, jede dieser Stellen hat auch eine Gefahr, wenn ich die anderen Stellen vergesse und nur auf die eine Stelle schaue. Ich fange mal hiermit an. Bittet, so wird euch gegeben. Wenn ich nur hier bin, dann denke ich, alles hängt von mir ab. Alles hängt von meinen Gebeten ab. Da bin ich schnell in der Schleife. Vielleicht sogar, es geht um die Anzahl meiner Gebete. Und wenn irgendwas nicht läuft, dann war es, weil ich nicht genug gebetet habe. Und ich finde, das ist gefährlich. Weil dann hängt alles an mir. Deshalb ist es gut, diese Stelle mit den anderen ins Gespräch zu bringen und nicht quasi hier zu sein sondern hier, und das gilt für alle drei Stellen, sich irgendwo in der Mitte zu bewegen. Nehmen wir das oben, könnte es zu dem Gedanken führen, wenn Gott sowieso alles weiß und vor allem weiß, was ich brauche, dann muss ich eigentlich überhaupt nicht mehr beten. Er ist ein gütiger Gott im Himmel. Er macht das schon. Und er ist jemand, der mich positiv anschaut, der mich freundlich anblickt. Und das hat ja wie jeder dieser drei Bereiche auch ein Stückchen auch eine Wahrheit für sich. Aber die Gefahr ist, dass ich dann denke, okay, dann stelle ich die Kommunikation mit Gott ein. Weil er weiß ja sowieso schon alles und er setzt sich auch für mich ein. Und dann passiert das, kann das passieren, was eigentlich für die Bibel das Schlimmste ist. Wir haben eben den Klagepsalm gehört. Man darf Gott alles an den Kopf werfen und alles sagen. Das Einzige, was nicht passieren sollte, ist, dass das Gespräch verstummt. Dass diese Kommunikation nicht mehr erfolgt. Und ich nicht mehr mit Gott im Gespräch bin. Das heißt, auch hier wäre es gut, nicht nur hier zu sein, nicht nur diese Stelle zu sehen, sondern in der Mitte zu sein, das miteinander ins Gespräch zu bringen. Der letzte oder die dritte Stelle, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, das kann die Gefahr haben, dass ich mich klein mache, dass ich sage, was mir wichtig ist, ist doch egal. Darauf kommt es nicht an. Ich bin egal, es geht nicht um mich und meine Anliegen. Aber auch das würde die Sache schief machen, weil der an vielen anderen Stellen deutlich wird, dass Gott an uns interessiert ist, wie es uns geht. Und auf der anderen Seite enthält das auch ein Fünkchen Wahrheit, denn es geht nicht immer nur um mich. Aber wie gesagt, es kann schief werden, wenn ich quasi nur in dieser Ecke hier bin. Und so geht es darum, alle drei Aussagen zu sehen und sich irgendwo in der Mitte zu bewegen. Und natürlich ist es irgendwie selbstverständlich, dass ich in unterschiedlichen Lebenssituationen vielleicht mich mehr dahin bewege und mehr dahin bewege. Und unterschiedliche Schwerpunkte habe, weil die eine Bibelstelle mir mal in bestimmten Lebenssituationen mehr sagt. Was die meisten von uns ja vielleicht auch kennen, dass bestimmte Bibelstellen uns in bestimmten Lebensphasen besonders wichtig werden. Aber ich denke, es ist wichtig, dabei immer dieses Dreieck mit im Blick zu haben. Und in diesem Sinne, in diesem Dreiklang, ich glaube, damit können wir ermutigt beten. Denn dieser Schwerpunkt ermutigt, er hat die Ermutigung, bittet, bleibt im Gespräch. Bringt euer Herz vor Gott. Diese Stelle vermittelt uns, wen wir da ansprechen, einen gütigen Gott, der weiß, was wir brauchen und der uns freundlich anschaut. Und diese Stelle hilft uns, das nochmal einzuordnen in das, was Gottes guter Plan ist für uns persönlich, für uns als Gemeinde, für uns als Land und letztendlich für unsere Welt in all dem, was Gott oder was Jesus verkündet hat in dieser Rede von seinem Reich, seiner Herrschaft, die auf dieser Erde immer größer werden soll. Und deshalb möchte ich direkt damit übergehen und möchte diese Ermutigung zum Gebet aufnehmen und lade euch ein, dass wir gemeinsam beten, dass wir eine Gebetsgemeinschaft machen und diese dann mit dem Vater Unser, vielleicht könnte man das sogar hier nochmal reinschreiben, das Vater Unser, das gemeinsam dann mit dem Vater Unser abschließen. Wie gesagt, ich lade euch ein zum Beten. Ich denke, wir haben noch einiges. Ich möchte den Paddy nochmal nennen. Ja, auch nochmal die Wahlen und die Weltsituation. Und genau, lade euch ein zu beten und wir schließen das dann mit dem Vater Unser ab. Lasst uns beten.